Ich bin Thomas Bierer.
Und ich bin Timo Herroth.
Und zusammen begrüßen wir euch zu unserem Podcast IFZ Talking Finance. Wir sind in unserer alltäglichen Arbeit in den Schnittstellen der Finanzwelt und der Digitalisierung unterwegs. Diese vierte Folge des Podcasts dreht sich um Electronic Negotiable Instruments, kurz ENIs.
Ja, Thomas, und wir freuen uns sehr, heute zu diesem Thema mit der Firma FQX AG zu sprechen.
Am besten lassen wir eben gleich unsere beiden Gesprächspartner zu Wort kommen. Das ist zum einen Frank Wendt. Frank, wie sieht dein bisheriger Werdegang aus und wie bist du CEO und Chairman von FQX geworden? Und vielleicht die Anschlussfrage auch, was umfasst deine aktuelle Tätigkeit konkret?
Ja, vielen Dank, Thomas und Timo. Also ich bin im Prinzip, mit 25 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzwesen im breiteren Sinne unterwegs. Mein Ursprung ist eigentlich, dass ich als Treasurer tätig war bei einem Hightech-Konzern, ein Halbleiterhersteller, habe dort im Prinzip sozusagen das Handwerk eines Treasurers im Finanzwesen, erlernt. Habe aber dann auch ziemlich nach mehreren Jahren dann schon den Start-up Virus erhalten und bin dann nach London und habe dort dann schon das erste Startup mit begleitet, damals noch, so gegen 2000, 2001 und dann wisst ihr vielleicht noch, die Economy ist dann nicht ganz so geworden, wie es eigentlich geplant war und ich habe mich dann im Prinzip dann stark verändert, bin dann Richtung Wirtschaftsprüfung und Beratung gegangen für mehrere Jahre, 14 Jahre bei der KPMG in der Beratung, aber auch der Wirtschaftsprüfung. Habe dort sozusagen auch dann viele Unternehmen kennenlernen dürfen im Treasury, im Working Capital Management und das war so, sagen wir, auch eine Basis für mich. Ja, und nach dieser Zeit hatte ich mich dann eigentlich auch entschieden, wieder zurück in den Fintech-Bereich zu gehen, war dann auch mehrere Jahre bei einem Fintech aus den USA unterwegs, hier in Europa, was dann auch die Basis war und damit ich zusammen mit dem Benedikt und zwei anderen Kollegen die FQX AG gegründet habe. Das ist so der Werdegang. Wir reden ja sicherlich nachher noch darüber, was wir eigentlich auch anbieten. Ich selber jetzt als CEO, was ist meine Tätigkeit? Sehr stark marktorientiert, also sprich Marktbearbeitung, mit Kunden sprechen, Partnerschaften sind ein wichtiger Faktor für uns, ein Ökosystem zu kreieren. Und natürlich ist es immer ganz wichtig für uns, die Marktbedürfnisse auch wirklich konkret zu adressieren. Das ist immer ein, sagen wir mal, wie man so schön sagt, auf Neuhochdeutsch, moving target. Aber ich sag mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade in der gegenwärtigen Phase des Unternehmens. Und ein letzter vielleicht Punkt, den ich noch erwähnen darf, ist, wir sind auch eigentlich als Unternehmen von Grund auf sehr stark internationalisiert. Heißt also, die Internationalisierung ist eine meiner Kernaufgaben, unter anderem auch.
Vielen Dank, Frank. Ja, kommen wir noch zum zweiten Gast und Experten, Benedikt. Vielleicht könntest du dich ebenfalls kurz vorstellen und uns sagen, wie du zu FQX gekommen bist und was deine aktuelle Funktion umfasst.
Klar, vielen Dank, Timo. Mein Name ist Benedikt Schupli. Ich bin von Hause aus Anwalt und Jurist, habe nach Abschluss meiner juristischen Ausbildung dann aber direkt eigentlich im Bereich Banking und Fintech Fuß gefasst. Nach einem kurzen Abstecher einer Schweizer Privatbank bin ich zum Schweizer Krypto-Pionier und Fintech-Lücke dazugestoßen, wo ich Thomas kennengelernt habe und habe mich dann Anfang 2018 selbstständig gemacht und in unterschiedlichen Funktionen als juristischer, aber auch strategischer Berater in Startups gearbeitet, dann 2018 auch das erste Startup mitgegründet im Bereich der Smart Contract Technologie und im Rahmen dessen habe ich Frank kennengelernt, als er mir erzählt hat von seiner Idee, den Wechsel oder die Promissory Note digitalisieren zu wollen. Und jetzt sind wir seit gut 2 Jahren unterwegs mit dem Projekt FQX und es hört nicht auf, spannend zu sein. Ich bin in meiner Funktion COO, das heißt, ich kümmere mich um die Operations, kümmere mich um Investor Relations, bin aber momentan auch stark im Business Development tätig, das heißt insbesondere die Aufgleisung und Abwicklung von kleineren Pilotprojekten. Das heißt, Frank und ich arbeiten da sehr eng zusammen und freuen uns, diesen Podcast mit euch machen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Benedikt, zu dieser Kurzvorstellung. Eben, es war sehr spannend, mit dir auch früher zusammenzuarbeiten. Und ich glaube sehr gerne, dass es auch bei FQX jetzt sehr spannende Zeiten sind. Das führt mich gerade zur nächsten Frage, eben, wofür steht dieses Kürzel, wofür steht FQX selber genau und was macht FQX aus?
Ja, also FQX ist erstmal ein Name, den wir uns gegeben haben. Und zwar geht es ein bisschen Richtung China. Es, im 8. Jahrhundert wurde eigentlich die erste Banknote begeben. Und das war eigentlich dann ein Wechsel, der sozusagen durch den Kaiser von China eingesetzt wurde, um Liquidität in die Wirtschaft zu geben. Das Wort FQ steht eigentlich genau für ein chinesisches Wort, für Qian. Und dann X steht für uns ein X-Faktor. Also das heißt, dass wir exponentiell wirken wollen, sagen wir mal allgemein gesprochen. Was macht uns aus? Ja, also wir haben eigentlich uns einen Slogan gegeben, der ganz gut passt. Das ist eigentlich das Thema Liquidity where needed. Wir setzen uns das Ziel, dass wir es ermöglichen, dass insbesondere die Realwirtschaft direkteren Zugang zur Liquidität bekommt. Das Problem, was es auf der weltweiten Ebene gibt, ist, dass man eine sogenannte Finanzierungslücke hat von ungefähr 1,5 Billionen Dollar, wo im Prinzip realwirtschaftliche Geschäftsvorfälle nicht die nötige Finanzierung erhalten. Das heißt also, eigentlich ist es für uns sehr wichtig, dass wir eine Lösung finden durch ein einfaches Finanzinstrument mit globaler Reichweite, das es ermöglicht, finanzierende Unternehmen mit den sagen wir mal, Investoren, und das sind unterschiedliche Investorenklassen, zu verbinden, und zwar direkt und so direkt wie möglich.
Frank und Benedikt, ja, wie auf eurer Website schreibt, bietet ihr eine sichere und effiziente und konforme Infrastruktur für Electronic Negotiable Instruments, auch kurz ENI genannt. Ihr ermöglicht grenz- und marktübergreifende Liquidität in einer bankgerechten Distributed Ledger Technology Umgebung. Das sind jetzt zwei Fremdworte vielleicht für manche. Was kann man sich hierunter konkret vorstellen? Und wie funktionieren solche ENIs? Und was ist in deren Sinn und Zweck im Allgemeinen?
Genau, vielen Dank, Timo. Ja, ENI, das sind, wie bereits erwähnt, die Electronic Negotiable Instruments, was an sich einfach mal elektronische übertragbare Wertpapiere beinhaltet. Der Begriff wird aber eigentlich enger gefasst. Und zwar geht es bei uns insbesondere um die Promissory Note und die Bill of Exchange. Zu Deutsch eigentlich der Wechsel oder, wenn man ihn auf sich selber ausstellt, den Solarwechsel. Ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, kann man sagen, das sind unbedingte Zahlungsversprechen. Unbedingte Zahlungsversprechen, die in Form eines Wertpapiers transferierbar gemacht werden können und je nach Ausgestaltung auch fungibel sind. Und das bringt enorm viele Vorteile mit sich gegenüber anderen Formen der Finanzierung, wo oftmals eine reine Forderung besteht oder die zessionsbasiert sind, weil wir das Ganze in Form eines Wertpapiers haben. Jetzt ist es aber so, die Wechsel sind bis heute in vielen Ländern noch papierbasiert und das ist natürlich nicht mehr zeitgerecht. Nun gibt es aber einzelne Länder, die eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen haben, das elektronisch zu gestalten, und darauf bauen wir auf und haben eine Lösung generiert, wo wir diese elektronischen Promissory Notes einsetzen können. Wir nutzen dafür die Distributed Ledger Technology, weil sie für uns ideal geeignet ist, Wertpapiere, die vorher physisch existiert haben, in die digitale Welt zu befördern. Ihr kennt das als auch Ökonomen, es geht um rivalisierende Güter. Und wie stelle ich sicher, dass ein rivalisierendes Gut nicht beliebig kopiert wird in der digitalen Welt? Und da sind wir wirklich überzeugt, dass Distributed Ledger Technology ideal dafür geeignet ist. Jetzt ist es aber so, auch aufgrund meiner Erfahrung im Blockchain-Bereich, die nun doch schon auch ein paar Jahre alt ist, habe ich immer wieder das Zögern von großen Unternehmen und Banken bemerkt, wenn es um die Adoption der Distributed Ledger Technology geht. Und deswegen war es für uns elementar, dass wir eine Technologie von einem Anbieter nutzen können, der viel Vertrauen genießt. Das heißt, unsere Distributed Ledger Technology, die wir nutzen, ist Banking Grade. Die wird von der Swisscom und der Post unterhalten auf Servern der PostFinance und wiederum der Swisscom. Das heißt, das ist bereits in einem bankenzertifizierten Umfeld, was für unsere Kunden zentral ist. Weil die wollen nicht, dass da anonyme Teilnehmer dran sind. Die wollen auch nicht selber irgendwelche Knotenpunkte wie Nodes unterhalten müssen, sondern die DLT muss in den Hintergrund rücken. Die wollen einfach sicher sein, dass die E-Nodes, die elektronischen Promissory Nodes, die sie ausstellen und transferieren, 100% betrugssicher sind und nicht einfach weggehen, wenn jetzt irgendwas mit FQX passiert, da wir ja noch ein kleines Startup sind. Und da ist wirklich diese Swiss Trust Chain der Swisscom und der Post, die wir nutzen, ideal dafür geeignet.
Okay, sehr interessant. Vielen Dank für diese Ausführungen, Benedikt. Das führt mich zu einer Nachfrage. Eben einerseits, Frank, hast du es bei dir erwähnt, was deine CEO-Tätigkeit ist. Eben, du hast selber erwähnt, es geht auch darum, das Ökosystem zu kreieren. Benedikt, du hast jetzt bereits zwei Partner erwähnt, eben Swisscom und Post. Und auch auf der Webseite schreibt ihr, dass ihr ein Ökosystem aufbaut mit der Axelera AG, mit Swisscom, Post und Microsoft. Könnt ihr vielleicht noch erwähnen, eben wie diese Unternehmen, insbesondere die, die jetzt noch nicht genannt wurden, zur Funktionsweise von Enis beitragen?
Absolut. Wie bereits erwähnt, die Rolle, und wie du auch richtig anmerkst, die Rolle von Swisscom und der Post ist, denke ich, klar. Wichtig zu bemerken ist auch noch, die Swisscom nutzen wir auch für die qualifizierten elektronischen Signaturen, damit wir eben dieses physische Wertpapier komplett in die digitale Welt bringen können, braucht es etwas äquivalent zu einer handschriftlichen Signatur. Und das kriegen wir mit der Swisscom All-in-Signing-Services. Axelra ist unser Venture-Builder. Mit denen haben wir jetzt eine längere, erfolgreiche Zusammenarbeit aufgebaut und sie haben unser Produkt maßgeblich mitentwickelt. Microsoft wurde noch erwähnt, und zwar ist das so, wir sind im Microsoft for Startups Programm und nutzen die Cloud-Infrastruktur von Microsoft. Auch hier wieder geht es darum, was sind die Bedürfnisse unserer Kunden, unserer Nutzer, also Banken, aber auch Großunternehmen, und die brauchen einfach höchste Sicherheit natürlich, wenn es um die Cloud-Infrastruktur geht, weswegen wir uns hier für die Microsoft entschieden haben.
Okay, das ist verständlich. Setzen wir mal direkt die Brille des Unternehmens oder des Unternehmers auf. Welche Vorteile und Möglichkeiten ergeben sich eurer Meinung nach für den Einsatz von Enis aus Unternehmenssicht?
Ja gut, also Enis, also Electronic Negotiable Instruments, und wir reden jetzt hier in einem ersten Schritt insbesondere von den sogenannten elektronischen Promissory Notes, wir nennen sie auch meistens als Abkürzung als E-Notes, haben eigentlich drei Kernfunktionalitäten. Das ist einmal ein Kreditinstrument, also Kreditvergabe, einmal ein Zahlungsinstrument und einmal ein Sicherheitsinstrument. Ja. Das heißt also, wir können im Prinzip eine E-Note sehr, sehr flexibel einsetzen. Aber wichtig ist eigentlich für das Unternehmen, dass dieses unbedingte Zahlungsversprechen, wie eben schon Benedikt ausgeführt hat, Möglichkeiten gibt, in seiner Einfachheit, in seinem Rechtsrahmenwerk, das sozusagen global auch standardisiert ist, es möglich ist, mit wenigen Klicks, sage ich mal, direkten Zugang zu Investoren zu bekommen als Finanzierungsquelle. Und das bedeutet, es werden neue Investoren gewonnen werden können. Das führt natürlich zu einer gewissen Diversifizierung, aber auch auf globaler Ebene. Das heißt also, wir können auch global auf einmal Finanzierungstransaktionen abbilden. Und das führt natürlich letztendlich aus Unternehmenssicht zu günstigeren und effizienteren Konditionen natürlich, aber auch dazu, dass es neue, Investoren gibt, die eigentlich jetzt, und das ist ganz wichtig, aus Investorensicht dies als neue Asset Class sehen, also eine neue Anlageklasse. Und das ist natürlich hochinteressant, weil diese Investoren natürlich auch zum Teil anders ticken, als es Banken zum Beispiel tun. Ja? Das heißt nicht, wir wir würden Banken exkludieren. Ich sage nur, es wird jetzt auf einmal, es gibt viel mehr Optionalitäten. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die kurz- und mittelfristige Unternehmensfinanzierung. Das heißt, ich begebe eine Promissory Note und erhalte Liquidität. Ja, und einen sehr einfachen Prozess, wie eben schon erwähnt, ist kryptografische Sicherheit, Banking-Grade mit qualifizierter elektronischer Signatur, aber extrem simpel und einfach. Der zweite Bereich ist insbesondere auch im Bereich Supply Chain Finance oder auch Trade Finance. Da geht es eigentlich auch darum, wie kann ich eine Handelstransaktion finanzieren? Das hat verschiedenste Facetten auch, ob ich nun im Maschinenanlagenbau bin oder ob ich nun im Bereich Commodity Trading bin. Dieses Instrument ist extrem flexibel, extrem einfach und kann eigentlich so ausgestaltet werden, damit die Geschäftspartner beidseitig einen Gewinn haben. Also ein Win-Win. Und das Letzte zu erwähnen, sind Investitionen. Auch ein Unternehmen kann durchaus auch in E-Notes oder Enis investieren als Anlageprodukt mit höheren Renditen.
Okay, das tönt ja sehr spannend. Eben einfache, flexible Handhabung. Mit wenigen Klicks erhalte ich Liquidität, kann meine Supply Chain finanzieren oder eben auch Investitionen tätigen. Da frage ich mich, ich durfte auch mal eine kurze Demo sehen, wie das dann einfach funktioniert. Also ich kann das bestätigen, das sieht wirklich sehr einfach und sozusagen neudeutsch straightforward aus, wie das funktioniert, wie man Enis aufsetzen kann. Darf ich fragen, wie weit ihr jetzt mit der Entwicklung konkret seid und per wann auch das Go Live dann geplant ist?
Ja, gerne, Thomas. Wir sind mit dem Produkt, dem ersten Release fertig. Wir haben eine erste Live-Transaktion mit echtem Geld abgewickelt letzte Woche. Über die werdet ihr voraussichtlich in den nächsten ein, zwei Wochen auch in den einschlägigen Zeitschriften und Zeitungen lesen können. Und das Ganze wurde auch so aufgegleist, dass es für unseren Produktlaunch fertig ist. Und unser Produktlaunch wird stattfinden in der Woche vom 21. bis 25. September an der Eurofinance 2020.
Ah, sehr gut. Das ist ja schon sehr bald. Dann gratuliere ich schon mal zur ersten durchgeführten Transaktion. Also hat alles geklappt wie geplant, nehme ich an, oder hoffe ich. Sehr gut, sehr gut.
Gratulation natürlich auch von meiner Seite. Kommen wir dennoch mal nochmal zum Inhaltlichen und noch zu eurer Firma und auch generell zu Enis. Gibt es eurer Meinung nach oder ja, kennt ihr direkte Konkurrenten für diese Lösung oder sind auch andere Unternehmen ebenfalls in der Entwicklung, in der technologischen Entwicklung aktuell tätig? Wie ist da euer Bild?
Ja, absolut. Sagen wir mal, gerade im Finanzbereich ist man nie ganz alleine. Sagen wir mal so, es ist das, was wir jetzt als Lösung, als Komplettlösung, fertiggestellte Lösung anbieten, ist in der Form 1:1 noch nicht zu finden. Wir sind da also, sagen wir mal, First Mover, wie man so schön sagt. Aber wir haben natürlich jetzt schon Tendenzen auch von den Bankenverbänden, aber auch UNCITRAL, der International Chamber of Commerce, die natürlich erkannt haben, dass elektronische Negotiable Instruments enormes Potenzial haben und Wertschöpfung für den Handel, den Welthandel, aber auch die Finanzindustrie bedeuten. Das heißt, wir haben hier schon in gewisse Konsortien auch gebildet, die jetzt langsam anfangen, zum Beispiel ähnliche Strukturen oder Produkte, Finanzinstrumente an den Markt zu bringen und zu platzieren. Wir sind allerdings jetzt momentan mit Sicherheit Erster, der so eine Lösung bringt. Es gibt natürlich dann auch im weiteren Sinne heute schon Unternehmensfinanzierungsportale, Crowdfunding. Das ist völlig klar. Wir haben auch Supply Chain Finance Anbieter, die auch zessionsbasiert es ermöglichen, in die Supply Chain Finanzierung hineinzubringen. Diesen Wettbewerb nehmen wir natürlich selbstverständlich ernst und wir freuen uns aber ehrlich gesagt auch, dass die Akzeptanz in der Industrie für elektronische Negotiable Instruments eigentlich täglich größer wird. Es geht auch in die Politik hinein, sei es nun in Großbritannien oder auch in der Bundesrepublik Deutschland, wo bestimmte also rechtliche Rahmen gesetzt werden, die unser Produkt eigentlich natürlich unterstützen und damit auch die Validierung herstellen, die Marktvalidierung. Und ich glaube, von daher gesehen, denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg und der Wettbewerb wird natürlich kommen, ist völlig klar. Aber das, glaube ich, belebt das Geschäft auch.
Du hast erwähnt, eben, oder Benedikt hat es gesagt vorhin, das Go Live ist ja schon sehr bald. An der Eurofinance 21. bis 25.09. Was denkt ihr so betreffend Marktadoption? Eben, es gibt Konkurrenten, hast du, Frank, gerade gesagt, aber ist der Zeitpunkt jetzt wirklich reif für so eine Lösung oder warum sollten sich Unternehmen hier gerade jetzt damit beschäftigen, ganz konkret?
Ja. Also ich glaube, ein Punkt, den habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, ist natürlich, wir leben eigentlich jetzt davon, dass die rechtliche Basis sich öffnet, das zu verwirklichen, was Technologie vielleicht schon etwas länger ermöglicht. Wir haben eben ja auch Distributed Ledger Technology, Kryptographie erwähnt. Wir haben auch erwähnt die qualifizierte elektronische Signatur. Und eben diese rechtliche Basis wird eigentlich jetzt geschaffen und wurde auch schon geschaffen. Darauf basiert ja auch unser Produkt und unsere Infrastruktur, die wir anbieten. Das heißt also, die Vermischung zwischen der Technologie und dem Recht, das intelligent zu bringen. Und das ist jetzt, sagen wir mal, vom Timing her gesehen, genau richtig. Also es gibt einige Bewegungen in diesem Markt und ich glaube, von daher gesehen wird die Marktadoption auch auf der Investorenseite wie auch auf der Unternehmensseite, glaube ich, jetzt ziemlich schnell anspringen. Auch natürlich unterstützt unter anderem durch zum Beispiel die Situation mit Covid-19. Wir stellen ja fest, dass im Prinzip Digitalisierung, glaube ich, jetzt einen wesentlichen Schub erhält. Und auch hier wiederum, wer möchte noch mit Papier hin und her die Unterschriften physisch geben, Papier, lange Verträge. Ich glaube, man möchte einfach jetzt die Digitalisierung auch in diesen Bereichen vorantreiben. Und natürlich die Liquiditätssituation, dadurch, dass wir Liquiditätszugang ermöglichen, diversifizieren können, ist das natürlich auch gerade in der gegenwärtigen Situation eine wunderbare Lösung und insbesondere auch eine globale Lösung. Ich würde auch darauf hinweisen, dass obwohl natürlich jetzt der globale Handel so ein bisschen, sagen wir mal, in die Schieflage kommt durch den Handelskrieg, aber die Globalisierung und die Abhängigkeit von Unternehmen in einer globalen Wertschöpfungskette fragt einfach nach globalen Lösungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei uns, dass wir eine globale Lösung haben.
Um global möchte ich gerne nochmal die Brücke in die Schweiz schlagen. Was denkt ihr, inwiefern wird die Lösung von FQX, eure technologische Lösung, einen Einfluss auf Schweizer Unternehmen ausüben?
Also ich denke, die Schweiz ist natürlich fast schon prädestiniert. Also warum? Erstens ist es natürlich immer noch ein globaler Finance Player in verschiedensten Bereichen. Das Commodity Trade Finance ist natürlich ein Commodity Trading Hub. Es ist aber auch sicherlich im Wealth Management, Investoren-Hub. Auf der Unternehmensseite sind unheimlich viele Schweizer Unternehmen natürlich auch international unterwegs. Eine sehr hohe Exportquote als Anteil zum Bruttosozialprodukt. Und da sind natürlich dann wiederum, wie eben erwähnt, Handelsfinanzierungslösungen, die global einsetzbar sind, auf einem Standard, natürlich sehr willkommen. Und ich glaube, gerade für Schweizer Unternehmen mit globaler, internationaler Ausrichtung ist das, was wir bieten, eigentlich sehr, sehr attraktiv. Für die Finanzindustrie, aus meiner Sicht, stärkt es insbesondere auch die Schweizer Finanzindustrie durch die Innovationskraft, die nicht nur bei uns, sondern auch durch viele andere Fintechs zutage kommen, auch im Bereich DLT, stärkt den Standort ungemein. Und wir benutzen auch unter anderem Schweizer Recht. Also ich glaube, gerade für die Schweiz, die Schweizer Unternehmen im breiteren Sinne, also inklusive Industrien, Handelsunternehmen und Finanzinstitute, glaube ich, ist es eine wichtige Entwicklung. Und ich glaube, dass wir da einen Teil mit beitragen.
Ja, vielen Dank für die Auskunft. Was empfiehlt ihr interessierten Personen, die sich jetzt da weiter mit ENIS vertieft auseinandersetzen möchten? Was könnte man da machen?
Wenn sich Leute mit dem Thema tiefer auseinandersetzen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, entweder bei uns auf der Website mal vorbeizuschauen, das ist www.fqx.ch. Ansonsten gibt es auch zunehmend, wie Frank schon erwähnt hat, mehr und mehr internationale Initiativen von der ICC, aber auch von der UNCITRAL, also der Handelsrechtsabteilung der UNO. Und das heißt, da findet man zunehmend auch mehr Material zum Thema Electronic Negotiable Instruments. Das würde ich den Leuten konkret empfehlen. Für die Leute, die zufällig auch schon vorhatten, an die Eurofines zu gehen, wir werden da eine Booth haben, wo wir unser Produkt vorstellen in bilateralen, aber auch größeren Demos. Und ansonsten, genau, werden Sie vielleicht auch in den Zeitungen in den nächsten paar Wochen etwas darüber erfahren.
Okay, sehr gut. Vielen Dank für die Auskunft noch einmal. Wir sind bereits am Ende des Gesprächs und danken ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um die Fragen zu beantworten.
Vielen Dank.
Vielen Dank.